Ich sage das immer wieder am Anfang meiner Predigt. Wir predigen aus Gottes Wort. Wir predigen aus der Bibel. Die Bibel ist das Buch der Bücher. Es gibt kein anderes Buch auf diesem Globus, das über 40 Verfasser hat, die über 1800 Jahre auseinandergelebt haben, die sich nicht kannten und trotzdem ein Buch geschrieben haben. Das gibt es sonst nirgends. Das kann nur Gott machen. Das kann kein Mensch machen. Und ich lese uns heute Morgen einen Predigttext aus Matthäus 7, Vers 13 bis 23 in unserer alten Lutherbibel im Neuen Testament auf der Seite 12. Dort sagt Jesus: Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführet. Und ihrer sind viel, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führet. Und wenig ist ihrer, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte, aber ein fauler Baum bringet arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Haben wir das gehört, was in Vers 13 steht? Der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführet, und ihrer sind viel, die darauf wandeln. Das heißt, Jesus sagt, die meisten Menschen gehen den falschen und den breiten Weg, und ihr Weg führt in die Verdammnis, sagt Jesus. Er führt direkt in die Hölle. Die Mehrheit der Menschen liegt falsch. Die Mehrheit der Menschen lebt im Irrtum, in der Sackgasse. Ihr Leben ist umsonst und das ist absolut tragisch. Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, was auf der Suche nach Gott alles schiefgehen kann. Was sind die Gründe, warum so viele Menschen an ihrem Leben scheitern und den Sinn ihres Lebens verpassen? Mein erster Punkt: Die Mehrheit liegt immer falsch. Also die Mehrheit liegt nicht oft falsch, sie liegt immer falsch, steht in diesem Vers, wenn es um den Glauben geht. So steht es hier. Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführet und ihrer sind viel, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führet und wenig ist ihrer, die ihn finden. Jesus sagt hier, es gibt zwei Wege. Die weite Pforte, der breite Weg, der in die Verdammnis führt. Und darauf gehen die allermeisten Menschen. Und dann gibt es die enge Pforte und den schmalen Weg, der zum Leben führt. Und darauf gehen nur wenige Menschen. Der breite Weg ist bequem. Er ist der Weg ohne Anstrengung. Er ist der Weg der Masse. Weil die Mehrheit der Menschen diesen Weg geht. Es ist der Weg geprägt von Selbstsucht, von Vergnügen, von eigenen Wünschen. Es ist der Weg, bei dem ich mich daran orientiere, was mir Spaß macht, wozu ich Lust habe. Der breite Weg ist auch der Weg der Sünde, weil ich mich darüber hinwegsetze, über das, was Gott will und was er für richtig hält. Der breite Weg ist der Weg der eigenen Vorstellungen, von Gott. Der breite Weg ist voller Stolz und Hochmut. Und Gott hasst alles, was voller Stolz und Hochmut ist, weil kein Mensch das Recht hat, vor Gott stolz zu sein. Dazu sind wir viel zu zerstört von der Sünde. Dazu bin ich viel zu zerstört von der Sünde. Dazu sind wir viel zu sehr auf die Gnade Gottes angewiesen. Deshalb widersteht Gott den Hochmütigen und nur den Demütigen gibt er Gnade, sagt die Bibel. Und deshalb sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 13, die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis abführet. Und ihre sind viel, die darauf wandeln. Der breite Weg, sagt die Bibel, führt zwangsläufig in die Verdammnis, weil es ein Weg ohne Gott ist. Der breite Weg führt immer in die Hölle. Das sage nicht ich, das sagt Jesus hier in seinem Wort. Und die Hölle ist etwas Furchtbares und Grausames, weil es endlose Qual ist mit ewigem Leiden. Satan gefällt es nicht, wenn ich über diese Themen rede. Aber es gibt kein Thema, über das Jesus öfters geredet hat in der Bibel, als über die Hölle. Er hat öfters über die Hölle wieder über den Himmel gepredigt. Denn die Hölle ist so furchtbar, dass Jesus uns davor warnen möchte. Und weil Jesus davor gewarnt hat, müssen wir auch davor warnen. Verdrängen wir dieses Thema nicht. Und reden wir mit den Menschen über dieses Thema, weil es später ein böses Erwachen geben wird. Die Hölle ist der Ort der Qual. 7-mal spricht die Bibel von Heulen und Zähneklappern. In Markus 9, Vers 45 bis 46 erfahren wir über die Hölle. Und fahrest in die Hölle, in das ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Das heißt, die Hölle ist ewig und sie erlaubt dir nicht zu sterben. Das Feuer erlischt nicht und so hat die Qual und das Leiden im Feuer auch kein Ende. In Offenbarung 14, Vers 9 bis 11 finden wir eine der deutlichsten Beschreibungen im Neuen Testament über die Hölle. Dort wird uns berichtet, dass Menschen von dem Wein des Zornes Gottes trinken und in der Hölle gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, das ist Jesus. Und dann lesen wir am Anfang von Offenbarung 14, Vers 11, und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das heißt, die Menschen, die keine Vergebung haben und in die Hölle kommen, werden in der Hölle Tag und Nacht furchtbar gequält und haben keine Möglichkeit, dieser Qual zu entrinnen. Der Zorn Gottes wird sich über diese Menschen ergießen, steht hier, von Ewigkeit zu Ewigkeit und er wird nie zu einem Ende kommen. Es wird keine Hilfe, keine zweite Chance geben. Deshalb ist diese Hölle so schrecklich, deshalb redet die Bibel davon. Aber habt ihr schon mal eine Predigt darüber gehört? Lasst uns das nicht verniedlichen oder gar verschweigen, wie wir das oft machen als Christen. Da machen wir uns schuldig. Und es ist schlimm, wenn Menschen in die Hölle gehen, wenn wir es ihnen nicht sagen. Das ist der breite Weg, der Weg der Masse, der in die Verdammnis und damit in die Hölle führt. Und dann lesen wir in Vers 14, und der Weg ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenig ist ihrer, die ihn finden. Der Weg zu einem Leben mit Jesus geht immer nur über eine enge Pforte und einen schmalen Weg. Deshalb finden so wenige diesen Weg. Deshalb werden so wenige darauf aufmerksam. Viele übersehen diesen Weg, obwohl es keine andere Möglichkeit gibt, Vergebung unserer Schuld zu erfahren. Und wisst ihr, Sünde ist unser größtes Problem, ist mein größtes Problem. Ich kann das selber nicht wieder gut machen. Du kannst versuchen, was du willst, ohne dass du durch diese enge Pforte gehst, die Jesus heißt, findest du den Weg zum Leben nicht. Deshalb sagt Jesus in Johannes 10, Vers 9, er sagt, ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus ist die Tür zum wahren Leben. Jesus ist der Weg zur Vergebung deiner Schuld und Sünde. Jesus ist der Weg zur Freude am Herrn, zu dem Frieden, von der die Bibel spricht, die höher ist als alle Vernunft. Und wenn du mit Jesus lebst, dann wirst du nach 2. Petrus 1, Vers 4 sogar teilhaftig der göttlichen Natur. Wenn du in deinem Leben auf die richtigen Prioritäten setzt, Gott verspricht dir einen Platz im Himmel, ein Leben in Gottes ewiger Herrlichkeit. All das, was ich aufgezählt habe, gibt es sonst nirgends. Du kannst versuchen, was du willst. Dieses erfüllte Leben, das mit Vergebung beginnt, gibt es nur bei Jesus. Alle anderen Wege sind eine Sackgasse. Ich bin mir ganz sicher. Aber warum ist diese Pforte zum wahren Leben so eng? Warum ist sie so schmal? Warum übersehen wir diesen Weg so leicht? Warum werden uns so viele andere Angebote gemacht, die viel verlockender aussehen, um uns am Ende bitter zu enttäuschen? Ich sage euch warum. Weil der Satan alles tut, die Bibel spricht vom Herrn dieser Welt, um uns zu verführen. Deshalb leben wir heute in einer Zeit maximaler Verführung. Mein zweiter Punkt, Satan betreibt maximale Verführung. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Der Satan, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Er verbreitet Angst und Schrecken. Er arbeitet mit allen Tricks, um uns zu verblenden, uns zu verführen. Und er will nicht, dass du die enge Pforte findest, zum wahren Leben findest. Er hat kein Interesse an der Vergebung deiner Schuld, an dem inneren Frieden, den du brauchst, um zufrieden zu sein. Das Leben mit Jesus ist ganz sicher nicht einfach. Aber es ist garantiert ein Leben, an dem du Vergebung deiner Schuld hast. An dem du weißt, dass du von Jesus geliebt bist. Dass er einen Platz im Himmel hat. Und er hat dir versprochen, dass er dich niemals im Stich lässt. Wir sind reiche Leute, wenn wir Jesus gehören. Und Gottes Liebe und Gottes Treue, sie steht zu uns, egal was kommt. Egal, was für elende Sünder wir sind. Und wir sind alles elende Sünder. Ich auch. Es gibt keinen, der keine Vergebung braucht. Keinen, der nicht Jesus braucht. Und es gibt auch keinen größeren Reichtum, als Jesus zu gehören und ihn zu haben. Deshalb tut der Satan alles, um uns zu verführen, weil die enge Pforte zu Jesus, deshalb kann sie nicht so einfach gefunden werden. Deshalb steht in unserem Text, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Jesus hat immer und immer wieder vor falschen Propheten gewarnt. Wir lesen in Markus 12, Vers 28, seht euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Kleidern gehen und lassen sich gerne auf den Märkten grüßen. Falsche Propheten gehen in langen Kleidern, sie wollen gerne gegrüßt werden, sie sind stolze Leute, sie legen Wert auf ihr Amt, auf ihre Position, auf ihre Ausbildung. Sie lassen sich nach Matthäus 23, Vers 9 bis 11 gerne Meister nennen. Falsche Propheten sind Menschen, die wie Schafe daherkommen, sagt die Bibel. Man sieht ihnen auf den ersten Anblick gar nicht an, was sie vorhaben. Schafe sind harmlos, unschuldig, sanft und demütig. Schafe sind keine Diebe, Verbrecher, Hurer, Trunkenbolde, Drogensüchtige oder sonstige Menschen, denen man sofort ansieht, wie sie leben. Deshalb steht in Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, denn diese Menschen, die wie Schafe daherkommen, sagt die Bibel, sind inwendig reißende Wölfe. Reißende Wölfe sind brutale Tiere, die ihre Opfer vollkommen zerstören. Und weil man das diesen Leuten nicht auf den ersten Blick ansieht, deshalb sind diese Menschen so unglaublich gefährlich. Deshalb gibt uns Jesus ein Hilfsmittel, ein Erkennungsmerkmal, an dem wir die falschen Propheten sehr schnell entlarven können. Und das finden wir in unserem Text, Vers 16 bis 20. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge oder böse Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Falsche Propheten oder Wölfe im Schafspelz erkennt man an ihren Früchten. Das heißt an ihrem praktischen Leben. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein fauler Baum bringt arge oder böse Früchte. Es kann nicht sein, dass ein guter Baum böse und ein böser Baum gute Früchte bringt. Das geht nicht. Denn das, was drin ist, kommt raus. Keiner kann sich auf die Dauer verstellen. Und wenn Menschen dir erklären wollen, was im Leben wichtig ist, wie man den Weg zum Leben findet, dann schaue ihr Leben an. Und wenn diese Leute in ihrem Leben selber nicht in Ordnung haben, selber voller fauler Kompromisse sind, dann kannst du das, was sie sagen, getrost vergessen. Ein guter Baum bringt gute Früchte, das ist immer so. Und ein Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Feuer ist immer ein Bild für das Gericht Gottes. Gott wird mit allen falschen Propheten und Wölfen im Schafspelz ins Gericht gehen, weil diese Leute viel Schuld auf sich laden und viele Menschen verführen. Und jetzt lasst uns darüber reden, wie arge, faule oder böse Früchte bei Wölfen im Schafspelz aussehen können. Was sind die Kennzeichen böser Früchte bei Menschen, die andere Leute in die Irre führen? Um im Bild zu bleiben, das sind Dornen, die wie Trauben aussehen, Disteln, die wie Feigen aussehen, faule Früchte, die wie gute Früchte aussehen, Unkraut, das wie Weizen aussieht und Wölfe, die wie Schafe daherkommen. Das Kennzeichen böser und fauler Früchte, erstens, Sünde wird verniedlicht. Das machen wir heute. Sünde wird verharmlost, bagatellisiert, heruntergespielt. Das ist nur halb so schlimm. Das passiert doch jedem. Die Bibel sagt sie das ganz anders. Jakobus 2, Vers 10. Denn jemand, das ganze Gesetz hält und sündige dann einem, der ist ganz schuldig. Du kannst das ganze Gesetz halten, nur ein Gesetz übertreten und du bist ganz schuldig in den Augen Gottes. Johannes 8, Vers 34. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Sünde zerstört dich, sie knechtet dich. Sünde versklavt dich, sie lügt dich an. Deshalb ist es immer ein Werk Satans, wenn Sünde verniedlicht oder heruntergespielt wird. Und wer damit mithilft, ist ein falscher Prophet. Epheser 4, 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Sünde betrübt den Geist Gottes in mir. Jeder Mensch, der sich zu Jesus bekehrt hat, hat den Geist Gottes. Und Sünde betrübt den Geist Gottes in dir und am Ende nimmt er dir die Freude an Jesus. Jeder, der mit Jesus lebt, weiß, wovon ich rede. Dann der zweite Punkt von diesen bösen Früchten, von den faulen Früchten, Kennzeichen, Gott wird vermenschlicht. Gott ist nicht mehr der allmächtige Gott, sondern Gott ist ein Gott vergleichbar mit uns Menschen. Das ist vollkommen daneben. Denn Gott ist kein Mensch. Gott ist uns unendlich überlegen. Wir haben keine Ahnung, auch ich habe keine Ahnung, wie groß und gewaltig Gott ist. Wer Gott in die Nähe von Menschen bringt, ist ein Lügner, ein falscher Prophet. 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Offenbarung 1, Vers 8 sagt Gott, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wie oft habe ich gehört, dass Menschen gesagt haben, wenn ich vor Gott stehe, dann werde ich ihm das einmal sagen. Wisst ihr, das ist lächerlich. Wenn du vor Gott stehst, wirst du vor seiner Allmacht so in dir selber zusammensinken, du wirst kein Wort mehr herausbringen. Du wirst dir auf den Mund schlagen. Drittens, Kennzeichen von falschen Früchten, Menschen werden vergöttert. Falsche Propheten vergöttern Menschen mit Titeln, Menschen mit Macht und reiche Leute. Psalm 103, Vers 15 bis 16 sagt die Bibel, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Wir sind nackt geboren und nackt gehen wir wieder. Alles, was wir hier haben, bleibt hier. Und wenn Gott bei uns die Lichter ausmacht, dann sind wir nicht mehr zu finden. Jakobus 2, Vers 8 bis 9. So ihr das königliche Gesetz vollendet nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. So ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet gestraft vom Gesetz als die Übertreter. Dann das vierte Kennzeichen falscher Früchte. Wiedergutmachen eigener Sünde. Das hätten wir gerne, weil wir so stolz sind, dass ich meine eigene Sünde wiedergutmachen kann, weil ich so toll bin. Aber wisst ihr, das ist vollkommener Blödsinn. Wir sind durch und durch sündig. Ich bin durch und durch sündig. Ich bin ein elender Sünder. Und ich kann ohne geschenkte Vergebung niemals vor Gott gerecht werden. Wer glaubt, seine eigene Sünde wieder in Ordnung zu bringen, ist nichts als stolz und blind dafür, wie sehr die Sünde ihn zerstört hat. Sprüche 16, Vers 18. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und stolzer Mut kommt vor dem Fall. Römer 3, Vers 23 bis 24 sagt die Bibel, es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder, also alle sind Sünder. Und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das fünfte Kennzeichen fauler Früchte ist, die eigene Buße wird hinausgezögert. Ein Leben mit Gott zu beginnen, ist so einfach, wirklich. Es braucht nur Buße und Demut. Habt ihr gehört? Buße und Demut. Aber dazu sind wir zu stolz. Stolz ist die Ursünde Satans. Deshalb zögern wir unsere Buße hinaus so lange wie möglich. Doch es gibt ein zu spät. Die Bibel redet häufig davon. Du kannst über Nacht tot sein, nicht mehr in der Lage sein, eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu treffen. Dann ist es zu spät. Dann bist du auf dem Weg in die Verdammnis. Deshalb schiebe die Buße und deine Bitte um Vergebung nicht hinaus. Entscheide dich heute für ein Leben mit Jesus. Hebräer 3, Vers 7 bis 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, so ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, als geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Hier wird Bezug genommen auf das Volk Israel, das Gottes Reden 40 Jahre lang in der Wüste abgelehnt hat. Und am Ende haben diese Leute ihre Ablehnung und Verstockung mit dem Leben bezahlt. Deshalb antworte auf das Reden Gottes, wenn er zu dir gesprochen hat. Begrabe deinen Stolz und Hochmut. Und das sechste Kennzeichen fauler Früchte, die Predigt über die Hölle wird vermieden. Wer die Bibel liest, muss wissen, dass die Hölle ein furchtbarer Ort ist. Dass Jesus öfters über die Hölle als über den Himmel gepredigt hat. Aber das hören wir nicht mehr. Wir wollen das nicht hören, weil der Teufel das nicht möchte. Er möchte nicht, dass wir darüber reden. Und wenn du darüber redest, so wie ich, dann wirst du immer angegriffen. Jeder, der das unterstützt, ist ein falscher Prophet, ein Wolf im Schafspelz. Als der reiche Mann aus Lukas 16 in der Hölle war, ihr könnt es nachlesen, hat er furchtbar gelitten. Und dann sagt er in Lukas 16, Vers 24, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Deshalb wollte der reiche Mann, dass seine Brüder von Lazarus noch einmal hören, wie schrecklich die Hölle ist. Und deshalb lesen wir in Lukas 16, ab Vers 27, da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, Lazarus, sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselbigen hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, ob jemand von den Toten aufstünde. Die Hölle ist schrecklich. Warum reden wir nicht darüber? Warum schämen wir uns für diese Bibelstellen, nachdem es Realität ist? Glauben wir etwa dem Wort Gottes nicht? Falsche Propheten, falsche Lehrer verschweigen diese Fakten und die Tatsachen, weil der Satan das nicht möchte. Was für eine Verführung, was für eine Katastrophe. Es wird für viele ein böses Erwachen sein, ohne die Möglichkeit, es nochmal zu korrigieren. Deshalb war mein zweiter Punkt, Satan betreibt eine maximale Verführung. Und wir leben in einer Zeit maximaler Verführung. Denn die Kennzeichen böser Früchte sind allgegenwärtig bis in unsere christlichen Gemeinden hinein. Deshalb Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und dann mein dritter und letzter Punkt, es braucht eine radikale Umkehr. Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Jesus spricht hier vom Himmelreich. Das ist das tausendjährige Reich, das Gott bereits dem Abraham im 1. Mose 12, Vers 3 versprochen hat und in das die Juden nur durch den Glauben und gute Werke kommen können. Das Himmelreich ist ein sichtbares Reich hier auf der Erde, das noch kommt und das Gott seinem Volk Israel versprochen hat. Im Gegensatz dazu gehören wir Christen zum sogenannten Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich in uns Gläubigen und wir kommen in dieses geistliche Reich allein durch die Gnade und durch den Glauben an Jesus Christus und zwar ohne eigene Werke. Aber um in dieses Reich kommen zu können, gibt es eine sehr wichtige Voraussetzung, die dem Willen Gottes entspricht und die für alle Menschen gilt. Wer zu Jesus kommen will, zum Reich Gottes gehören will, der muss von Neuem geboren werden, sagt die Bibel. Das sagt Jesus dem Nikodemus in Johannes 3. Ich lese Johannes 3 ab Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Es sei denn, dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Von Neuem geboren werden müssen wir. Von Neuem geboren heißt Jesus annehmen, sich zu ihm bekehren. Johannes 1, Vers 12 bis 13. Wie vielen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen des Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wir müssen von Gott geboren werden, sagt die Bibel. Und diese Neugeburt passiert, indem wir Buße tun und Jesus um Vergebung bitten. Wir müssen ihn annehmen, seine Vergebung annehmen. Uns Menschen fällt es sehr schwer, Jesus anzunehmen, weil wir stolze Leute sind, weil wir nicht einsehen, dass wir Vergebung brauchen. Aber es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Deine eigenen Werke werden dich nicht retten. Deshalb sagt Jesus am Anfang vom Markus-Evangelium in Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und die Frage ist, hast du Buße getan? Hast du Jesus um Vergebung deiner Schuld gebeten? Hast du Jesus eingeladen, in dein Leben zu kommen? Es gibt so viele Menschen, die sich Christen nennen und nie wirklich umgekehrt sind zu Jesus. Das sind dann die Leute, von denen Jesus sagt hier, Herr, Herr, sagen sie, aber sie gehören gar nicht dazu. Sie sind keine Kinder Gottes. Sie gehören nicht zur Gemeinde Jesu. Sie haben nicht den Geist Gottes und sie sind nicht durch die enge Pforte eingegangen. Deshalb sagt Jesus in Vers 22 in unserem Text, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Habt ihr das gehört? Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage. Das heißt, viele glauben, dass sie Christen sind. Aber sie sind gar keine Christen. Sie gehören vielleicht zu einer Gemeinde oder Kirche, aber sie gehören nicht zu Jesus. Warum? Sie haben nie Buße getan über ihre Sünde. Wisst ihr, zum Reich Gottes gehören nur Menschen, die Buße getan haben über ihre Sünde. Mitgliedschaft in einer Gemeinde und Kirche bringt dir gar nichts. Vor Gott bringt es dir nichts. Das Einzige, was dir bringt, ist persönliche Buße. Die Bitte, Herr, vergib mir meine Schuld, komm du in mein Leben. Dann macht er das, dann kommt er in dein Leben, dann vergibt er dir und dann verändert er dich von innen heraus durch seinen Geist. Wer das nicht erlebt hat, hat keine Ahnung. Und es ist eigentlich, wenn man den Text liest, kaum zu fassen, was die Menschen, die nicht zu Jesus gehören, alles getan haben, um wie Christen auszusehen. Sie behaupten, wir haben in deinem Namen geweissagt. Wir haben in deinem Namen Teufel ausgetrieben. Wir haben in deinem Namen viele Taten getan, Wunder vollbracht. So sehr waren die falschen Propheten in der Lage, die Menschen zu täuschen. Ihr ganzes Auftreten war vollmächtig, beeindruckend. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass sie voll Geistes waren. Aber es war der falsche Geist in ihnen. Sie waren besessen von satanischen Mächten und sie repräsentieren den Geist Satans. Deshalb sagt Jesus, als er die Menschen richtet, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Und damit kamen diese frommen Leute in die Verdammnis, beziehungsweise in die Hölle. Jesus kannte diese Leute nicht als seine Nachfolger, weil sie alle so fromm waren. Wie konnte so etwas passieren? Wie konnten so viele Menschen sich im Irrtum befinden? Ich sage euch warum. Diese Leute wurden von falschen Propheten verführt, die ihnen die Wahrheit über die Bibel und über Gott und über ihre Schuld und Sünde nicht gesagt haben. Es waren Menschen, die nie durch die enge Pforte gegangen sind. Deshalb hat Jesus am Anfang von unserem Text gesagt, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenig ist ihrer, die ihn finden. Ohne Buße und Vergebung kommt kein Mensch in den Himmel. Die Bibel ist so klar an diesem Punkt. Es ist so einfach, zu Jesus zu kommen. Du musst nur deinen Stolz begraben, bereit sein, Buße zu tun, Jesus anzunehmen. Es ist nicht wichtig, wie fromm du aussiehst. Wer seine Sünde nicht vor Gott bekennt, sich nicht demütigt vor Gott, ist für immer verloren. Ein bisschen fromm ist sinnlos. Ein bisschen christlich bringt dich in die Hölle. Und wenn du nicht Jesus gehörst und Jesus heute wiederkommt, dann gibt es für dich keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. Ist dir das bewusst? Lassen wir uns nicht vom Satan verführen. Hören wir nicht auf falsche Propheten, auf Lehrer, die Gottes Wort verdrehen. Wisst ihr, es geht um so viel. Es geht nicht um unsere Gemeinde, es geht nicht um mich. Es geht um dich und deine Seele. Es geht um Himmel oder Hölle. Es geht um ewige Rettung und ewige Verdammnis. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort höret und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Es braucht eine Umkehr, um zu Jesus zu gehören. Es braucht Buße und Demut, um ewiges Leben zu bekommen. Und auch wenn sich viele Menschen dagegen wehren, es gibt keinen anderen Weg, um vor Gott gerecht zu werden. Mit eigenen Werken schaffen wir das nicht. Nur durch Vergebung, nur durch Demut und Buße kommen wir in den Himmel. Das ist unser Wunsch als Gemeinde. Das ist unser Gebet, dass viele Menschen das erkennen, dass sie Jesus brauchen, dass sie Vergebung ihrer Sünde brauchen und dass dann ein neues Leben beginnt, wo wir nicht mehr belastet sind mit dem, was uns niederdrückt und wo wir wissen, dass wir einen Platz im Himmel haben, dass wir einen Herrn haben, der zu uns steht und der uns niemals im Stich lässt. In Jesu Namen, Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Danke dir für die Ernsthaftigkeit und die Klarheit. Lass es uns in unserem Herzen bewegen. Rede du weiter zu uns und gib, dass viele Menschen erkennen, dass sie dich brauchen. Danke dir für diesen Morgen. Amen.